Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ja, wir sind in der Adventszeit. Bekanntlich gibt es zwei Zeiten im Kirchenjahr, die zur besonderen Besinnung und Ruhe gedacht sind. Fastenzeiten sind es eigentlich. Es ist die Passionszeit, 6 Wochen vor Ostern, und die Adventszeit, eigentlich auch mal 6 Wochen vor Weihnachten, so mit dem Mitte November beginnend. Fastenzeit, Advent? Naja, gut, ich glaube, mit dem Warten haben wir es nicht so als Menschen. Als wir damals nach Franken kamen, habe ich was kennengelernt, das kannte ich bis dahin nicht, Osterbrunnen. Und das sah so aus, dass die Frauen der Stadt am Ostersamstag, Spätnachmittag, den Brunnen bunt geschmückt haben, damit er am Ostersonntag bunt mit Eiern und allen Blumen und so weiter geschmückt war. Heute gibt es Osterbrunnenfahrten, Busfahrten, die in der Regel 3-4 Wochen vor Ostern sind. Denn wenn an Ostern einer rumfährt, ist von den Osterbrunnen nicht mehr viel zu sehen. Da sind die inzwischen alle verwittert und die Eier runtergefallen und die Vögel brüten dazwischen. Weihnachtsmarkt in Duisburg dieses Jahr begann am 14. November. Eine Woche später haben wir hier Buß- und Bettag, Seniorennachmittag gemacht. Ja? Und da war in Duisburg schon kräftig Weihnachtsmarkt. Also irgendwo haben wir es Menschen mit dem Warten nicht so ganz. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, da schau hin, die böse Welt, die es nicht mehr weiß. Aber auf der anderen Seite, wer von uns nutzt das nicht? Heute bestellt, morgen geliefert. Ja, oder das passt hier auch. Ab sofort sind wir auch Gott nachts für Sie da. Ja, auch das hat damit zu tun. Wir können nicht warten. Ich finde es immer unverantwortlich, wie bei allen möglichen Shows den jungen Leuten da suggeriert wird, einmal bist du bei Superstar aufgetreten und schon bist du Superstar. Was ist ein Superstar? Das, was früher jeder wusste, dass kein Meister vom Himmel gefallen ist, dass also vor dem Erfolg lange Fleiß und Anstrengung ist, wird heute überall suggeriert, machst du einmal mit, bist du berühmt, bist du Millionär, bist du Star. Ja, und dann, wenn man dann so ein bisschen weiterverfolgt, dann sieht man dann so einen jungen Mann oder nicht mehr ganz jungen Mann, der sich dann von so einem Kreuzfahrtschiff ins Nordmeer stürzt, in seiner Depression. Und wo also Scharen von Leuten ihr Leben lang diesen Knacks weg haben, dass sie da irgendwo ganz Deutschland sich über sie schief gelacht hat. Was werden wir da schuldig an Menschen? Indem wir falsche Erwartungen wecken. Warten muss man doch nicht mehr. Einen halben Tag irgendwo geübt und du bist ein Star. Warten ist nicht unsers. Nein, Advent ist so gesehen etwas, was völlig unzeitgemäß ist. Es ist gar nicht verwunderlich, dass man irgendwo im September die Plätzchen kaufen kann und die Stollen und der Weihnachtsmarkt Mitte November beginnt, weil warten liegt uns nicht. Warten, keiner von uns wartet gern. Und Advent hat damit zu tun, dass es ein Leben in Erwartung ist. Advent erinnert uns dran, dass wir hier noch nicht alles haben. Es ist sozusagen Leben in der Bahnhofshalle. Der Zug zum Fest kommt noch. Und wir meinen, wir müssten die Party schon in der Bahnhofshalle beginnen lassen. Wir wollen nicht warten, wir wollen lieber alles gleich. So sind wir heute weitgehend gepolt und es wird uns ja erschreckenderweise an allen Ecken und Enden suggeriert, das sei möglich. Daneben steht im Kontrast ein Vers hier aus Römer 8, wenn Paulus seine Überzeugung äußert, dass er sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Damit drückt er genau diese Spannung aus. Es ist heute nicht alles so, wie wir es uns wünschen. Es ist nicht alles so, wie wir es gern hätten. Leiden, ja, gehört auch dazu. warten, nicht alle Wünsche erfüllt bekommen, gehört dazu. Aber das steht doch etwas gegenüber, das alle Erwartungen übertrifft. Es steht in keinem Verhältnis, es kann es nicht aufwiegen, was Gott für uns bereit hat. Und dieser Vers steht gewissermaßen als Motto über einem Abschnitt, der jetzt im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch kommt. Und ich lese mal einfach vor und wir können es hier nach einer anderen Übersetzung mitverfolgen. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Das sind ja die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Denn sie, die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und alle, die er dazu erwählt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch für gerecht erklärt. Und die er für gerecht erklärt hat, denen hat er auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrückung, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Es kann uns so ergehen, wie es in der Schrift heißt. Weil wir zu dir gehören, sind wir vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Aber durch den, der uns geliebt hat, ist uns von all dem ein überwältigender Sieg sicher. Wozu wir berufen sind. Paulus stellt uns das zunächst mal den Empfängern des Römerbriefes vor Augen. Wir sind berufen zu einer herrlichen Zukunft. Advent erinnert uns daran, dass das, was wir hier heute erleben, eigentlich nur Vorprogramm ist. Wir sind berufen zu etwas, was es eigentlich unsere Vorstellung total übersteigt. Wenn es hier mit allen möglichen Formulierungen heißt, wir sind von Gott auserwählt. Was ist das? Ja, was freut sich der Boris Johnson, dass er von ein paar Leuten in England gewählt wurde? Was hat er gefeiert, ja, dass er auserwählt wurde, jetzt das Volk in die Freiheit zu führen, wie Mose damals? Aber was heißt es, wenn über ihrem Leben steht, du bist von Gott auserwählt? Du bist von Gott dazu bestimmt. Er hat dich bestimmt. Also wir müssen da aufpassen, wir haben früher diesen Begriff Berufung immer auf eine bestimmte Personengruppe bezogen. Ja? Man hat immer so, in Tabor hieß das Blatt oder heißt glaube ich immer noch Berufen und Gesandt, und das war so damals so ein bisschen anfangs des Denken, naja, da gibt es die Leute, die sind besonders berufen. Wenn wir mal genau in die Bibel reinschauen, im Neuen Testament, finden wir da niemals eine Berufung zu irgendeinem bestimmten Dienst. Sondern der Begriff Berufung ist immer auf unsere ewige Berufung bei Gott. Wer zu Jesus gehört, ist berufen. Ist berufen, ihm zu dienen. Und es ist völlig unabhängig, was für einen Beruf jemand ergreift. Alle, die zu Jesus gehören, sind berufen, ihm ewig zu gehören. Berufen, erwählt und berufen, er hat uns für gerecht erklärt. Wenn man sich das vorstellt, da steht jemand vor Gericht, weiß, er ist schuldig und geht mit dem Freispruch raus und kann nicht mit einem Freispruch zweiter Klasse, so nach dem Motto Mangel an Beweisen, sondern erwiesene Schuld und trotzdem freigesprochen, weil jemand anders dafür bezahlt hat. Und wozu sind wir berufen? Paulus nennt es hier, um Jesus gleich zu sein. Jetzt lassen wir uns das bitte mal auf der Zunge zergehen, was das heißt. Wir, die wir heute Morgen hier sind, jeder von uns, ist dazu berufen, Jesus gleich zu sein. In der gleichen Beziehung zum Vater zu stehen wie Jesus. Dass nichts zwischen Gott und uns steht. Auf ewig Gemeinschaft mit Gott zu haben, dazu hat er uns berufen. Zu Teilhabern seiner Herrlichkeit. Man muss sich das mal vorstellen, wie uns die Herrlichkeit Gottes so stammelnd an manchen Stellen der Bibel beschrieben wird, was das für eine Pracht ist, für eine Herrlichkeit. Und jetzt wird uns gesagt, wir sind dazu berufen, daran teilzuhaben. Nicht von ferne irgendwo mit Fernglas zu staunen, ach wie schön wäre es da drüben, sondern zu wissen, da gehöre ich jetzt hin. Das ist jetzt meine Heimat. Das ist Advent. In dieser Erwartung leben wir, dazu berufen zu sein, ewig mit Christus verbunden, ewig ihm gleich zu sein und in Gemeinschaft mit Gott. Wozu wir berufen sind, lassen wir das bitte nicht außer Acht. Vergessen wir das nicht, wozu Gott uns berufen hat. Jetzt kommt im gleichen Kapitel Römer 8 aber auch vor, einerseits, da ist unsere Haltung, wir wollen ja nicht warten, ja, wir wollen das ja alle gleich. Und es gibt ja tatsächlich solche Gemeindegruppierungen, die wollen alles schon in die Jetztzeit hinüberholen. Ja, ich hatte in Bayreuth einen Freund, mit dem habe ich ein bisschen was unternommen, gelegentlich haben zusammengearbeitet, der war aus einer anderen Gemeinde. Und plötzlich kommt er dann in den Einfluss von so einer Gruppe, die sagt, Gott hat die Heilung in unsere Hände gegeben. Ja, er war von Beruf Arzt und hat davon gelebt, dass er andere behandelt hat, aber war dann überzeugt davon, dass eigentlich ein Mensch, der richtig glaubt, gar nicht krank bleibt. Den inneren Widerspruch wollte er nicht sehen, aber ja, aber ich kann das doch verstehen. Den Wunsch zu sagen, ich möchte doch alles, was mich hier auf der Erde bedrängt und das, was mich runterhält und runterzieht, möchte ich doch überspringen. Wenn Jesus doch der Sieger ist und alle Krankheiten heilen kann, warum gibt es dann heute noch Leute, die krank sind? Selbst Leute, die an Jesus glauben. Es ist verlockend und trotzdem gehört es dazu. Ja, wir sind unterwegs. So wie Paulus ja auch dann schreibt, wir wissen, dass die ganze Schöpfung unter ihrem Zustand seufzt. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass dieses Heil Gottes offenbar wird. Auch wir, sagt er, auch wir seufzen und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden dieser Kindschaft. Wir sind unterwegs, wir sind noch nicht dort. Mit dieser Hoffnung sind wir errettet, aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung mehr. Ja, warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Hier wird die ganze Spannung deutlich. Auf der einen Seite diese Berufung, diese Herrlichkeit, die Gott bereit hat, und auf der anderen Seite diese nüchterne Erkenntnis, wir leben da drin noch nicht. Wir erleben auch noch anderes. Und dazwischen diese Spannung, wir wollen doch eigentlich nicht warten. Und genau das ist Advent. Und jetzt beschreibt Paulus in diesem Abschnitt einiges, was uns das Warten ganz gewaltig vermiesen könnte. Und was er hier aufzählt, sind ja wahrhaftig keine Kleinigkeiten. Bedrückung, nun, die erleben wir in unserem Land jetzt so nicht. Verliert keiner seinen Beruf, weil er an Jesus glaubt. Entbehrungen. Nun, Christen, die wegen ihres Glaubens im Nahen Osten, Syrien oder sonst wo verjagt werden, könnten ein bisschen was davon erzählen, was das heißt, Entbehrungen zu haben, auf der Flucht zu sein in Kälte und Hunger und Verfolgung. Die Angst, wenn wir unter Druck gesetzt werden. Wir setzen deiner Familie zu, wenn du. Lebensgefahr für sich und andere. Und Paulus nennt es, man merkt hier, dass er selber darin lebt. Er redet nicht von Kreuzigung, denn er weiß, er als römischer Bürger wird nicht gekreuzigt, wird er enthauptet. Das Schwert des Henkers ist für ihn eine ganz reale Bedrohung in seinem Leben. Wenn der römische Staat ihn auf dem Kicker hat, dann ist er weg. Und er sagt, das sind Sachen, die könnten uns das Warten hier vermiesen. Wir leben nicht unbedingt in dieser Situation. Aber ich habe noch in den Ohren, wie vor vielen Jahren, jemand, der in Sibirien in etlichen Arbeitslagern war, weil er Christ war. Und der dann irgendwann ausreisen konnte und hier in Westeuropa lebte. Und wie der dann auf so einer Versammlung mal gesagt hat, manchmal wünsche ich mir die Verhältnisse zurück wie dort. Hat er gesagt, im Arbeitslager war klar, wo man hingehört. Hier, sagt er, merke ich, wie die Verführung und die Bequemlichkeit viel mehr Christen zum Verhängnis wird als die Verfolgung damals in Russland. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und doch schließt Paulus, und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Ich finde es faszinierend, was der Mann hier sagt. Er sagt nicht trotz all dem und naja, er sagt, in all dem erleben wir den überwältigenden Sieg. Damit ist das, was hier alles den Hintergrund bildet, nicht weg. Aber er sagt, in all dem erleben wir den Sieg. Weil wir eben unabhängig davon leben können, von dieser Hoffnung her, die uns gegeben ist. Durch den, der uns so sehr geliebt hat. Was ist das für eine Spannung, die hier beschrieben wird? Ängste und Verfolgung und Bedrohung und Bedrückung und Schwert des Henkers. Und sagt, und in all dem kann ich vom Sieg Jesu her leben. Weil ich weiß, das Entscheidende kann mir keiner nehmen. Einerseits gibt es manches, was uns das Warten schwer machen kann. Aber ich denke, unsere Situation ist eher die, dass wir in Gefahr stehen, dass uns anderes wichtiger wird. Wir leben nun mal in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo wir viele Annehmlichkeiten mitnehmen können. Ich meine, wir sind hier, heute Morgen hier, wir konnten, selbst wenn es regnet, trockenen Fußes hierher kommen, gell? Weil haben ein Dach über dem Kopf, selbst beim Fahren musste keiner von uns eine Stunde durch den Regen laufen. Wir können uns hier in geheizten Raum setzen, können uns sicher treffen. Es ist ja alle möglichen Annehmlichkeiten. Und wenn wir heimkommen, gibt es was Gutes zum Mittagessen. Also eigentlich fehlt uns ja nichts. Wir leben davon, dass wir in Verhältnissen leben, die besser sind als viele andere. Aber es besteht auch die Gefahr der Ablenkung. Dass das Sichtbare, was wir vor Augen haben, uns viel mehr bestimmt als das, wozu wir berufen sind. dass unsere Gedanken jetzt vor Weihnachten viel mehr um das kreisen, was schenke ich dem und was schenke ich jenem und was gibt's an Weihnachten zu essen, als wie kommt Jesus in meinem Leben an? Wie ist seine Herrschaft in meinem Leben? Ja, wir haben viele Möglichkeiten der Ablenkung auf was für sich, wie viele unzähligen Kanälen. Ich habe es ja aufgegeben, wie viele Kanäle uns davor geführt werden, wo wir beschäftigt werden bis in die Puppen und immer wieder Interessantes finden und dazu nicht mehr zu dem kommen, wozu Jesus uns berufen hat. Ablenkung oder vielleicht die falschen Prioritäten zu setzen. Worauf kommt es denn wirklich an? Ich habe erlebt, dass Leute, ein Bekannter von mir, als der Gemeindeleiter wurde, da hat er gesagt, ich reduziere meine Arbeit im OP, im Krankenhaus, damit ich diese Arbeit besser machen kann in der Gemeinde. Ich reduziere meinen Dienst, was ist hier 75 oder so, damit ich dann Zeit habe, das vernünftig zu machen, dass ich in der Gemeinde Verantwortung übernommen habe. Gedacht, da alle Achtung. Ja, weil er gesagt hat, das ist mir wichtig. Und die Arbeit soll mich nicht auffressen. Was ist uns wichtig? Ja, es wird uns überall gesagt, du musst an deinen Aufstieg denken, Karriere und Geld und Besitz und all die wichtigen Dinge. Aber ist es das, wozu wir berufen sind? Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Römer 8, diesen Kapitel sehen, dass Paulus sagt, ihr seid von Gott berufen, um ewig bei ihm zu sein, Jesus gleich zu sein. Was könnte dagegen anstinken, ne, von dem, was wir uns so die Woche über antun? So, wenn wir als Christen uns in der Adventszeit erinnern lassen, dass wir eigentlich in der Bahnhofshalle leben. Ja, also wie wartet man denn jetzt richtig? Wie warten wir denn? Ein Bibelwort aus Hebräer 11, das beschreibt es sehr gut, finde ich. Glaube, so definiert der Hebräerbrief, Leben in der Wirklichkeit dessen, was man hofft. Jetzt überleg mal. Leben in der Wirklichkeit dessen, was man hofft. Das heißt, weil ich darauf meine Hoffnung setze, Jesus gleich zu sein, ewig mit Gott verbunden zu sein, dann heißt Glaube, ich lebe heute schon da drin. Ich nehme das im Glauben gewissermaßen vorweg, dass ich denke, rede, fühle wie Jesus. Leben in der Wirklichkeit dessen, was man hofft. Überführt sein von dem, was man noch nicht sieht. Das heißt, ich lasse mich nicht von den vordergründigen Dingen ablenken und immer die Sachen, die sich immer so in den Vordergrund schieben. Das, was uns vor Augen ist, prägt uns Menschen ja merkwürdigerweise viel mehr als das, was wir eigentlich auch wissen, dass es da ist, ne? Das beschreibt Leben in diesem Wartesaal. Leben in der Wirklichkeit dessen, was man hofft, überführt sein von dem, was man noch nicht sieht. Man könnte auch ins gleiche Kapitel nochmal gehen, in Römer 8, wie Paulus das beschreibt, diese Wartezeit. Alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Es beginnt nicht irgendwann mal, dass der Geist Gottes uns bestimmt, sondern heute schon. Vom Geist Gottes geleitet. In dem Wissen, im Vertrauen darauf, dass er mir zeigt, was dran ist. Dass er mir Dinge deutlich macht, die ja einfach dran sind. Ich sage das jetzt einfach mal so, nicht um irgendwas da rauszustellen, sondern als Beispiel. Wenn am Freitag war eine Beerdigung, war ein Gemeinschaftsmann in Bad Zwesten im Alter von 96 gestorben. Und wenn man dann so einen Nachruf von der Gemeinde zu bringen hat. Jemand sagte mal, naja, da gucke ich mal im Internet, ob ich was finde. Das finde ich sowas von furchtbar. Ich habe gesagt, man kann auch beten dafür, dass Gott einem das richtige Wort gibt. Ja, und ich erlebe das dann manches Mal, dass, was ist denn, wenn ich von 96 Jahren seines Lebens habe ich ganze 10 mitgekriegt und das auch nur am Rande. Und jetzt stehe ich da auf der Beerdigung und soll dann etwas sagen, was Gott ehrt und diesem Menschen gerecht wird. Und über dem Beten drüber und dann wird mir ein Wort geschenkt und dann sage ich, dann, und ich halte mich da nie lang auf. Ich mache da keine Viertelstunden Nachruf, das mag ich irgendwo nicht. Das sind ein paar Sätze. Und es hat mich dann schon berührt, wenn dann die eigenen Kinder dieses Mannes gesagt haben, Dankeschön für diesen Nachruf. Ich meine, sie waren jetzt Familienangehörige, ich habe den Auftrag der Gemeinde getan. Und wenn die dann sagen, sie haben es irgendwie auf den Punkt gebracht. Und warum ist das so gewesen? Weil ich den Mann so gut kenne oder weil ich so gut in Nachrufen bin oder sonst was? Sondern weil das passiert, weil wir damit rechnen dürfen, dass der Geist Gottes uns leitet. Und weil man dann erleben darf, jetzt hat der Geist Gottes mir ein Wort gegeben, das dem anderen hilft. Und dann wird das ganz praktisch. Und ich glaube, das ist das, was das Leben im Wartesaal ausmacht. Zu wissen, ich lebe ja nicht bloß im Wartesaal und sage, irgendwann wird der Zug kommen, der mich zur Feier bringt, sondern ich habe jetzt praktisch schon die Freisprecheinrichtung im Ohr und habe mein Handy auf Dauerempfang und bin jetzt schon mit dem Gastgeber des Festes in Kontakt. Und während ich da im Wartesaal sitze, stehe ich in Verbindung mit dem Herrn, der mich zu seinem Fest einlädt. Das ist Warten im Advent. Es beginnt nicht irgendwann mal, sondern die Verbindung ist heute schon da. Advent, Leben in Erwartung. Ja, so kann das sein. Es ist die Spannung, dass wir von etwas leben, was wir noch nicht sehen. Und trotzdem ist es da, trotzdem ist es Wirklichkeit. Und trotzdem können wir heute schon mit dem in Verbindung sein, der uns zu diesem Fest eingeladen hat und der die Macht hat, uns dorthin zu bringen. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.